Wir reden heute zusammen, oder ich rede und ihr hört zu, hoffentlich, über den Psalm 30. Ich habe den Titel schon bekommen, vom Klageli zum Freudentanz. Und wenn wir jetzt dann gerade herausfinden werden, habe ich noch einen anderen Titel gebraucht, der nichts mit dem ersten zu tun hat. Warum man beim Bibellesen zur Kuh werden sollte. Ich heiße Barbara Schlunecker. Das wissen vielleicht ein paar von euch. Und mein Nachname wird oft am Telefon falsch verstanden. Ich habe verschiedene Versionen schon ausprobiert beim Arbeiten. Leute, ah, grüezi, da ist Schlunecker. Ah, grüezi, Frau Lunecker. So, oh, nein, nicht so sehr. Ah, grüezi, mein Name ist Schlunecker. Ah, grüezi, Frau Lunecker. Funktioniert auch nicht. Und unterdessen habe ich einen guten Trick herausgefunden, wie ich das umgehen kann. Es funktioniert einfach nur bei Leuten, die so alt sind wie ich oder ein bisschen jünger. Ich sage dann einfach, ah ja, ich bin sehr sparbereit, gut. Und so habe ich schon gute Freunde durchs Telefon gefunden. Mein Nachname kommt aus dem Berner Oberland. Genauer gesagt aus Grindelwald. Und eine entfernte Verwandte von unserer Familie hat Namensforschung angestellt und sie hat dann herausgefunden, dass der Name von der Schluneck kommt. Und die Schluneck, die gibt es wirklich. Das ist bei zwei Simmen umeinander, Frutigen, ich sage jetzt nicht Diemtigtal. Leute, die wirklich viel wandern, wissen, ah, wenn man dort von links auf den Hügel aufkommt, dann landet man unter rechts dort, das weiss ich nicht. Ich habe einfach eine gute Zeit damit verbracht, meine Alp zu finden, eigentlich. Ja. Und das Verb schlaunen, also es ist ein Verb, der Schlunecker ist der, der die Kühe gehütet hat auf dieser Schluneck. Und Schlune heisst Wiederkäuen. Spannend, oder? Jetzt sitzt ihr da und denkt, das ist mega cool, dass du dich so mit deinem Nachnamen auseinandergesetzt hast. Toll. Kommen wir jetzt wieder mal zum Text. Oder was hat es eigentlich mit dem Psalm 30 zu tun? Das machen wir schon noch. Ich habe im Vorbereiten nämlich etwas mega Wichtiges herausgefunden, das indirekt mit meinem Nachnamen zu tun hat. Und zwar, wir müssen, wenn wir uns Bibeltext nähern, egal ob in einer Predigt oder wenn du das daheim machst, wir müssen zu Kühen werden. Und ich meine mit dem nicht, dass wir jetzt alle auf den Alp aufstehen und wandern ins Gesicht schauen, Tag und Nacht. Wir müssen wiederkommen. Wir müssen die Texte wiederkommen. Mir ist es auch ein bisschen so gegangen bei dem Psalm 30. Ich habe von 10 Texten vor 5-6 Monaten ausgewählt. Und als ich wieder angesessen bin und dachte, jetzt schreibe ich die Predigen, ich bin schon nicht gerade so ganz warm geworden. Bis ich gecheckt habe, ich habe den wiedergekäut und wiedergekäut und mit anderen Leuten wiedergekäut. Und je länger ich den wiedergekäut habe, desto mehr haben Erfahrungen von anderen Leuten aus der Bibel angefangen durchleuchten. Desto mehr habe ich angefangen zu hören und zu hören, da gibt es noch andere Leute, die Ähnliches wie der David erlebt haben. Und das funktioniert aber nur, wenn man schlaunt, wie Schlunecker das so machen. Und dann sich Zeit nimmt, um anzuhören, was aus dem Text dann am Schluss rauskommt. Das hätte ich. Jetzt schauen wir uns doch den Text mal an. Das ist nicht der Text, das ist eine Kuh. Ich bitte euch, tönt euch mal achten, durch den Einblenden und auch vorlesen, was für Zeitebenen kommen bei diesem Text führen. Und das, keine Angst, es wird jetzt keine Deutschstunde, wir nicht so mit der Farbe, das ist plusquamperfekt und so anstreichen. Es geht nur darum, dass wir in diesem Text schauen, der David schaut zurück und es sind viele Sachen passiert, aber es ist nicht alles in der gleichen Zeitebene passiert. Also ihr werdet sehen, es gibt Sachen, die sind gerade kürzlich gewesen in seiner Erinnerung und es gibt Sachen, die sind schon sehr weit zurück und er schaut zurück. Und zusammen schauen wir dann, was ist denn genau eigentlich passiert mit ihm. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.
und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen starken Felsen gestellt.
Sind wir da schon? Sehr gut.
Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Zu dir, Herr, flehte ich, rief ich und flehte zu meinem Gott. Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast meine Klage verwandelt in meinen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Ich will dir Lob singen und nicht stille werden. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Ihr habt es vielleicht jetzt gemerkt, der David oder der Better erzählt viel und es ist nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge. Also es ist kein schlechter Aufsatz von einem Zweitklässler, der gesagt hat, erzählt hat, wenn er am Sonntag mit seiner Familie ist, brötle. Und dann haben wir Holz gesammelt und dann haben wir ein Feuer gemacht und dann haben wir die Servilla gebraten. Nein. Es geht ihm nämlich nicht darum, so wie im Gericht minutiös zu erzählen, was in welcher Minute genau passiert ist in diesem Bericht. Und das hat damit zu tun mit der literarischen Gattung, die Psalmen sind. Es sind nämlich Gedichte. Psalmen sind keine lockeren Tagebucheinträge, wo jemand einfach mal angerührt hat, zu Abend, spät. Sie sind kunstvolle Wortgebilde, die mit beiden Füßen im Boden, auf dem Boden stehen. Schauen wir jetzt also mal, was wir hier so für Zeitebenen finden. Wir fangen ganz einfach an. Das Fette, das ihr seht, ist die Präsenz, also die Gegenwart. Das ist da, wo der David, er steht jetzt vor der Gemeinde, schaut zurück und erzählt, was ihm passiert ist. Und das Schöne, weil Psalmen Poesie sind, hat es immer eine Absicht dahinter, was kommt genau wann. Und am Anfang gibt es ein Lob aus der Gegenwart aus, ich preise dich, mein Herr. In der Mitte des Textes gibt es eins, wo er die Gemeinde auffordert und sagt, oh Gott hat das und das an mir da, er hat mich gerettet, tönt ihn anbeten oder wir alle zusammen. Und ganz am Schluss kommt es nochmal, ich will dir oder dass ich dir Lob singe und nicht still werden. Und dann gibt es noch drei mehr Vergangenheitsebenen. Bitte nicht erschlagen werden. Ist gegangen, sehr gut. Also der David steht jetzt da und er erzählt, er schaut zurück. Und das, was ihm, oder ihm heute sage ich, am nächsten ist, ist das, was ihr hier seht, was geil ist. Und das ist Gottes Rettung. Also im Gelen, am Anfang, er erzählt gerade kürzlich, du hast mich aus der Tiefe gezogen, mein Gott, ich habe zu dir geschaut, du hast mich gesund gemacht, du hast mich rausgeführt und mich wieder auferweckt aus den Toten. Dann auch Vers 12, du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack von der Trauer ausgezogen. Falsch. Denn wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, dann sind wir mit dem David dort, wo er selber in dieser Grube hockt. Und das ist das, was ihr seht, wo blau ist. Also beim Hellblauen ist er wirklich in dieser schlimmen Situation und er sagt, ich schreie, was nützt dir mein Blut? Also er handelt mit Gott, er packt ihn am Schlawittchen und will eigentlich mit ihm einen Deal machen. Quasi. Was bringt es deiner Ehre, wenn ich tot bin? Und noch viel, viel, viel weiter zurück ist das Grüne, das ist Vers 7, 8, wo er sich daran erinnert, denn, wo es mir gut gegangen ist, habe ich gemeint, es bleibt für immer so, weil Gott hat mich auf den Fels gestellt. Also das ist am weitesten zurück. Wir können schauen, was ist denn genau am David seine Perspektive in dem. Also das Erste finden wir relativ schnell raus. Er hat offensichtlich schreckliche Sachen erlebt und Gott hat ihn rausgeholt aus dem. Also es ist ein Rückblick. Er schaut zurück und er deutet das, was ihm passiert ist, aus der Perspektive eines Geretteten. Und das Letzte ist, das finde ich auch spannend, das ist das, was wir vorher gesehen haben mit dem «Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nicht mehr, wanken». Er schaut zurück und er deutet sein eigenes Verhalten aus der Perspektive des Geretteten. Also nach dem, was er erlebt hat, tut er das, wie er sich damals verhalten hat, neu deuten. Ja, das interessiert uns ja am meisten, oder? Was ist denn dem David genau passiert? Es ist sicher irgendetwas gewesen, aber er schreibt weder, ich bin in einem Graben gelandet, genau in einem Strassengraben, noch sagt er, ich bin durch eine Zeit von mega schwerem Verlust gegangen oder ich hatte Depression gehabt. Das macht er nicht, weil das ist Poesie, das können wir auch nicht erwarten. Er braucht aber Bilder, Metaphern, die uns seine Innenwelt sollen vor Augen führen. Also zum Beispiel, es kommen Wörter vor, das sind da fett wie Tiefe, Reich vom Tod, Gruben, ein Antlitz, das verborgen wird. Der Staub, wissen wir alle, dass ein Staub nicht danken kann, aber es ist eine Metapher. Und vielleicht hat er auch nicht wirklich einen Sack von der Trauer angehabt, sondern er beschreibt halt sein Innere. Er hat also etwas Schlimmes erlebt und offensichtlich hat Gott ihn wieder da rausgeholt. Wie genau und unter welchen Bedingungen, das wissen wir nicht. Ich hätte das jetzt noch gerne herausgefunden. Was hat denn dazu geführt, dass er von dem Reich vom Tod in den Freudentanz hineingeleitet worden ist? Aber da schweigt er sich aus. Was aber ein wichtiges Element ist in dem, ist die Sheol. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Sheol ist in der jüdischen Vorstellung etwas so wie ein Totenreich, das aber schon ins Leben hineinragen kann. Also es ist nicht einfach ein Synonym für irgendwie die Hölle, wo wir ja so jenseits Vorstellungen haben, da kommen wir mal hin, wenn es nicht so gut gelaufen ist auf der Welt und mit Gott. Sheol ist eine Qualität vom Leben, also eine fehlende Qualität vom Leben. Die Juden haben auch gedacht, dass das etwas ist, das in der Erde inne ist. Sie haben das Gefühl, oben ist der Himmel, dann kommt die Erde und dann kommt das Totenreich. Und darum, wenn ihr sonst auch ein bisschen biblische Texte lesen und die Sheol kommt vor oder Gruben, es ist immer etwas, das in der Erde inne ist. Es kommt zum Beispiel auch das Verb vor in anderen Texten, ich werde verschlungen oder beim Jonah, der Riegel von der Erde macht sich zu. Das ist eine solche Idee. Man kann es auch übersetzen mit Wüste, Ort von der Vernichtung oder Land vom Vergessen, um es etwas poetisch auszudrücken. Und es war nicht nur der David, der die Sheol kennengelernt hat, obwohl er wahrscheinlich nicht wollte. Im Psalm 88 finden wir, jemand, der schreibt, meine Seele ist übervoll an Leiden, mein Leben ist nahe am Totenreich. Ich bin gleich denen geachtet, die in die Grube unten fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Oder auch der Hiob kennt den Ort. Meine Tage sind vergangen, zerrissen sind meine Pläne, die mein Herz besessen haben. Wenn ich auch lange warte, so ist doch bei den Toten mein Haus und in der Finsternis ist mein Bett gemacht. Oder der Jona im Fischbuch. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, wieder die Abwärtsbewegung der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Und noch ein letztes Beispiel aus dem Jesaja ist der Hiskia, wo er gesund gemacht wurde, nachdem er schwer krank war. In der Mitte meines Lebens muss ich dahin fahren, zu des Totenreichs Pforten bin ich befohlen für den Rest meiner Jahre. Und das finde ich auch noch spannend, weil es ist nicht wie die Hölle, wenn ich gestorben bin, dann komme ich irgendwo an einen unschönen Ort, sondern er sagt, in der Rest von meinem Leben muss ich mit dieser Scheol leben, ragt die Unterwelt in mein Leben hinein. Es hat also längstens nicht nur der David Umstände erlebt und Erfahrungen gemacht, die ihm buchstäblich das Leben zur Hölle gemacht haben und wo die Dunkelheit sich auf sein Herz und auf seine Sicht von der Welt gelegt haben. Es sind sicher auch heute Morgen von uns viele Leute da, die so Erfahrungen gemacht haben. Ein paar haben noch fest mit der Trauer zu kämpfen von einer Ruth, von einer Selin, die nicht mehr bei uns ist. Vielleicht ist es bei dir aber auch etwas völlig anderes. Deine Ehe hast du dir irgendwie anders vorgestellt. Du hast Angst, was passiert mit meinen Kindern. Die sind auf einem komischen Weg unterwegs. Darum kannst du mit dem Hiob schreien, meine Tage sind vergangen, zerrissen sind meine Pläne. Was soll das überhaupt noch? Vielleicht bist du an Long-Covid oder sonst an einer Krankheit erkrankt. Und fühlst dich gleich wie im Psalm 88, wie ein Mann oder eine Frau, die keine Kraft mehr hat. Die Bibel hat gute Neuigkeiten für dich. Du bist nicht allein mit diesen Erfahrungen. Die Verfasserinnen der Psalmen kennen deine Situation. Der Hiob sitzt mit dir und der Jona kann dich trösten. Auch dann, wenn deine Umstände im Leben so sind, dass du gerade nur noch dunkel siehst oder einen Tunnelblick aufgesetzt hast. Ich lade uns heute Morgen ein, am Zeugnis von David zu vertrauen, wo gelehrt hat, dass manchmal Gott wirklich sein Antlitz, sein Angesicht verbirgt und dass das wehtut und dass man das nicht relativieren muss. Und wir haben sicher auch schon häufig die Erfahrung gemacht, dass das länger geht als einfach der Augenblick, den ihr hier redet. Aber wichtiger noch ist der zweite Teil, dass er gemerkt nach seiner Rettung, und gell, vielleicht ist das 10 Jahre gegangen, vielleicht hat er nicht vor 2 Wochen gebetet und vor 1 Woche ist er gerettet worden, aber er hat irgendwann gecheckt, es ist ein Augenblick zwar, der wehtut, wo Gott sein Gesicht weghebt oder wo er sich vor uns verbirgt, aber seine Gnade wird wieder vorkommen. Und auch wenn du am Abend brüllst und der Abend mega lang kommen kann, wir können uns freuen und wir können Zuversicht haben, dass ein Morgen kommt, der wieder voller Freude ist. Oder im David seinen Wort: Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Wir haben ja jetzt gesehen, dass nicht nur der David, sondern auch der Hiskia, der Jona, wer hat ihn noch aufgezählt, andere Psalmendichterinnen, das Reich vom Tod kennengelernt haben und es erfahren haben an ihrer eigenen Haut und an ihrem eigenen Leben. Was für uns aber wichtig ist, wir, die vor der Türschwelle von Ostern stehen, dass Jesus das genau auch miterlebt hat. Gott selber ist als sein Sohn, in seinem ganzen Sinn, mit all seinen Gefühlen, hat sich verschlingen lassen von dieser Scheol, ist 3 Tage drunter geblieben und hat sich wieder erwecken von Gott. Der Philipper 2 im Neuen Testament erzählt, wie er an dieser Gottesidentität, an dieser Macht und an dem Ansehen nicht festgehabt hat, sondern an Ostern oder vielmehr Karfreitag bereitwillig seine Hände aufgemacht hat und das hat Logala, wo ihm eigentlich zugestanden wäre, dass unsere Beziehung zum Vater wieder hergestellt werden kann. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und Scheol unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat also als Messias gleichen erlebt wie der David, den er sich verschlingen lassen. Nur mit dem Unterschied, dass für uns dabei ewiges Heil, ewige Wiederherstellung und ewiger Frieden dabei rausgeschaut hat. Und gleich wie der David im Psalm 30 die Gemeinde auffordert, zum Sagen, betet mit mir den Herrn, weil er mich gerettet hat, so ruft Paulus im Philipper 2 die ganze Welt auf und sagt, sagt mit mir, der Tod ist überwunden, er hat keine Kraft mehr, Jesus hat es da. Es ist da, es gibt nichts mehr zum Tun für uns. Etwas, was ich mega schön gefunden habe, ich habe ja den Psalm ausgelesen, einfach aus einer Laune raus. Und ich habe mich dann angefangen, fest mit dem auseinanderzusetzen und bin dabei auch darauf gestoßen, dass die alte Kirche, also Kirche bis etwa 500 nach Christus, hat den Psalm in der Osternacht gelesen. Weil schon damals die Leute Parallelen gesehen haben zwischen dem, was am David in dem Psalm 30 passiert ist und dem viel grösseren Werk, wo Jesus abgestiegen ist ins Totenreich und an Ostern wieder zurückgekommen ist. Wir sind jetzt eingeladen, zum zusammen Abendmahl zu feiern. Wegen dem, was in die tiefsten Tiefen abgestiegen ist und wieder rausgekommen ist, voller Leben. Wir feiern zusammen Abendmahl, weil wir wegen dem Retter der Welt mit dem David zusammen singen können und sagen, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, dass ich tanzen kann. Du hast mir mein Gewand, mein Grusige abgezogen und hast mich mit Freude gürtet. So will ich dir Lob singen und ich will nicht still sein. Mit dem Feiern vom Abendmahl und mit dem Stehen an diesem Tisch bringen wir aber auch unsere Hoffnung zum Ausdruck, dass Gott einmal alle wird gesund machen wird. Dass irgendeinmal der Tag kommt, wo alle von uns rufen können, dass der Herr sie aus dem Reich vom Tod rausgeholt hat. Wir stehen am Abendmahlstisch mit der Überzeugung und ein paar vielleicht auch nur mit der Hoffnung, dass wir nur einen Abend lang noch brüllen müssen. Und dass wir sehnsuchtsvoll warten auf den Morgen, der voll Freude wird sein. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus, ich danke dir, dass du deinen eigenen Willen aufgegeben hast und dich hast füllen lassen mit dem Willen vom Vater. Obwohl du geahnt hast oder vielleicht schon gewusst hast, was das bedeutet und wie viele Leute auch werden nachher kommen und das Geschenk mit Füßen treten. Und du hast es schon für eine Person gemacht, Herr. Ich danke dir, Gott, dass du deinen Sohn auferweckt hast, dass du ihn uns wieder geschenkt hast nach diesen 3 Tagen. Ich danke dir für all die Erfahrungen und Personen, die mit diesen Geschichten in diesem Psalm 30 durchschimmern und einander zusagen, hey, das habe ich auch erlebt. Hey, ich war auch im Fischbuch. Hey, ich bin auch in der Grube gelandet. Und dass wir uns anschliessen und reinnehmen lassen, in das, ja, das ist mir im Fall auch passiert, das kenne ich auch. Und du nicht ein Gott bist, der sich abdreht und sagt, ich habe keine Ahnung, von was du redest. Du hast die ultimativ schöne Erfahrung gemacht, Herr, und trotzdem hat es dich nicht behalten können. Und ich wünsche mir, Jesus, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, dass wir den Weg mit dir gehen können, den Kreuzesweg, aber dann genauso einstimmen in die Freude und die Auferstehung. Und ich bete für heute Morgen, Herr, für all die Leute, die das Gefühl haben, der Schlund von dem Reich tut sich nie mehr auf, ich werde für immer dort unten hocken. Nein, du wirst nicht für immer dort unten hocken. Ein Augenblick lang wird sich Gott verbergen, aber der Morgen wird kommen, wo die Freude wieder voll da ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du im Abendmahl jetzt bei uns bist, dass du präsent bist. Wir denken an dich, wir denken an deinen Tod, wir warten auf deine Auferstehung, auch in unserem eigenen Leben, Jesus. Und ich bete, dass die Freude vom Geist unser Herz erfüllt und du hast gesagt, und ich gebe euch eine Freude, die niemand von euch nehmen kann, Jesus. In deinem Namen beten wir das. Amen. Ihr seid eingeladen ins Abendmahl. Es hat hier vorne 2 Tische, es hat hinten einen, auf der Empore jetzt keinen, also die Leute von der Empore kommen bitte runter. Und wir fangen jetzt auch an mit der Anbetung und ihr könnt aber schon vorkommen. Wenn du merkst, es hat mir etwas aufgewühlt oder ich will mir noch Zuspruch abholen, ich will noch etwas versiegeln, dann bist du herzlich eingeladen, zum Hintergehen und für dich beten zu lassen.